Batterie leer. Nee, geht's? Geht, geht.
So. Geht.
Ganz kurz, ist mir ganz, ganz, ganz wichtig. Wir haben es gerade gesprochen, der Martin war vor über 30 Jahren auf der Bibelschule. Und ich habe mich vor knapp 30 Jahren bekehrt beim Martin. Und ich weiß ehrlich nicht, wo ich heute wäre, wenn das nicht gewesen wäre. Und ist mir große, das Wort Ehre ist viel zu wenig, große Dankbarkeit, großes Herz, egal welches Wort, immer große, große Liebe, Ehren, alles Schöne, dich zu begrüßen hier bei uns. Hab einfach starkes Wort, hab gute Gedanken, der Herr segne dich. Mir ist wichtig, dir nochmal von Herrn Borg hier zu sagen, du bist ein ganz großes Teil meines Lebens.
Tommy, vielen Dank für die lieben Worte. Ja, heute ist der Tag der Söhne. Ich habe auch zwei Söhne dabei. Ja, ich habe tatsächlich vor über 30 Jahren habe ich zu Jesus gefunden, und zwar in dieser Gemeinde. Und deshalb ist es für mich jedes Mal was total Kostbares, hier zu sein, weil ich mit dieser Gemeinde total verbunden bin. Es ist meine geistliche Heimat. Und ja, und so wie der Thomas mir dankbar ist, dass ich ihm das Evangelium sagen durfte, so bin ich jemand anderem. Ja, und letztlich geht alles auf Jesus zurück, der zu uns gekommen ist und der uns das Evangelium gebracht hat. Ja, aber wir wollten uns einfach freuen, dass wir hier sein dürfen, dass wir Kinder Gottes sind und dass wir zu Jesus gefunden haben. Wie reich ist unser Leben? Nur genau dadurch. Das ist der eigentliche Reichtum unseres Lebens. Ja, dann fange ich mal an. Wir haben uns alle Wissen, Erfahrung und Kompetenz angeeignet. Ist so. Ja, da kriegt man mit, da die diverse Neffen würden jetzt Wirtschaftsingenieurwesen studieren, also so geht es gerade weiter. Also das ist Teil unseres Lebens, wir eignen uns alle Wissen, Erfahrung und Kompetenz an. Und bedingt dadurch, kommen wir in unseren verschiedenen Lebensbereichen klar. In der Arbeit, in unseren Beziehungen, sogar im Straßenverkehr. Also in diesen Dingen hilft uns Erfahrung, Wissen, Kompetenz. Wir wissen oder wir glauben zu wissen, wie sich eine Situation entwickelt. Wir haben ein intuitives Gefühl für eine Situation und handeln entsprechend. Und dann haben wir natürliche menschliche Ergebnisse. Ja, also aufgrund meines Wissens, ich bin in einer Situation und handle entsprechend. Also habe ich ein menschliches Ergebnis, das ist was völlig Normales, es passiert täglich x-fach, völlig normal. Und dann kann es passieren, dass Gott zu uns redet. Er spricht in eine Situation hinein. Und das verändert alles. Und wenn er was sagt, das kann uns tatsächlich unlogisch und unrealistisch erscheinen. Jede Erfahrung spricht dagegen. Jesus sagt zu Petrus, komm auf dem Wasser zu mir. Also jegliche Kompetenz, jegliche Erfahrung spricht da völlig dagegen. Das meine ich damit. Manchmal fordert Gott uns heraus, indem er zu uns spricht. Und dann geht es darum, auf sein Wort hin zu glauben und zu vertrauen und entsprechend zu handeln. Und wenn wir das tun, wenn wir bereit sind, das zu wagen und das zu tun, dann haben wir göttliche Ergebnisse, weil Gott wirkt. Das ist mein Thema. Wir schauen uns ein hochinteressantes Beispiel an. Wir schauen uns das Leben von Elia an, beziehungsweise eine Geschichte, die sich in seinem Leben abspielt. Wer das nachlesen möchte, ich werde diese ganze Begebenheit nicht lesen, das ist viel zu umfangreich. Zum Nachlesen 1. Könige 18. Also heute geht es um Elia. Erstmal die Vorgeschichte. Englisch, Elia. Genau. Im Jahre 870, natürlich vor Christus, muss man nicht sagen, aber sicherheitshalber sage ich es mal, ja, wird Ahab König des Südreiches Israel. Er heiratet, schön für ihn, er heiratet Isebel, die Tochter des Königs von Sidon. Aus Gottes Sicht nicht so schön. Also er, der König, nimmt sich einen Ehepartner aus einem anderen Volk. Und genau das hatte Gott untersagt, um zu vermeiden, dass es zu einer Abkehr von ihm kommt und zu einer Hinwendung zu anderen Göttern. Das war der Grund. Also nicht, weil Gott was gegen Liebe hätte, ja, wo es funkt, sondern die ganze Absicht dahinter war, er wollte sein Volk bewahren, dass es zusammen bei ihm bleibt. Und andere Völker beteten eben andere Götter an. So war immer die Gefahr der Mischung. Und diese Königin Isebel, die glaubte an die Götzen Baal und Aschera. Und es war ein ziemlich wilder Fruchtbarkeitskult, der aber auch gar nichts mit dem Glauben an den Gott Israels zu tun hatte. Es war was völlig anderes. Und dort gab es eben auch Menschenopfer. Und unter diesem Einfluss von Isebel beginnt König Ahab ganz massiv und gezielt die Anbetung Baals und Ascheras in Israel zu fördern. Und dieser Kult breitet sich wie ein Krebsgeschwür in Israel aus. Das geht so weit, dass die Propheten des Herrn ausgerottet werden. Der Glaube soll vernichtet werden. Es geht nicht darum, irgendwie einen Konkurrenzglauben aufzubauen. Das geht so weit, der Glaube an Gott soll völlig verschwinden aus Israel. Und stattdessen soll ein anderer Kult aufgebaut werden. Also was ganz Krisenhaftes und Schwieriges. Und das Urteil der Schrift über diesen König Ahab, der hier in der Verantwortung steht, mehr als jeder andere König erzürnte er den Herrn. Und in dieser Situation empfängt Elia, der Prophet Israels. Es gab in Israel viele Propheten und Elia war der leitende Prophet. Er war der Mann Gottes in Israel. Er empfängt von Gott ein Wort des Gerichtes. Und zwar, es soll nicht mehr regnen über Jahre, bis ich es sage. Dieses Wort empfängt Elia von Gott. Und so geschieht es. Es fallen über 3,5 Jahre, fällt kein Tropfen Regen in Israel. Ja, man kann sich vorstellen, die Menschen haben damals von regionalen Produkten gelebt. Das ist nicht so wie heute, wenn es halt hier mal nicht regnet, dann kauft man halt im anderen Land ein. Sondern die Ernte fällt aus im ersten Jahr, im zweiten Jahr, im dritten Jahr. Und so entsteht eine große, große Not. Und nach langer Zeit, nach 3,5 Jahren ohne Regen, empfängt Elia erneut Gottes Wort. Elia, geh hin, zeig dich Ahab, denn ich will es wieder regnen lassen auf Erden. Elia empfängt das Wort. Und was tut er? Er macht sich auf den Weg zu Ahab. Und es ist für ihn ganz klar, Wissen und Kompetenz und Erfahrung sagen ihm, das, was ich jetzt tue, ist lebensgefährlich. Ahab rottet alle Propheten aus. Aber was bedeutet das für ihn? Es gibt kein Zögern und Zaudern. Er empfängt das Wort und marschiert los. Zu dieser Zeit versuchen Ahab und sein Hofmeister Obadja auf getrennten Wegen für die Tiere des Königs Wasser zu finden. Also noch hat es nicht geregnet, die Situation verzweifelt, die Tiere am Verdursten und so sind die unterwegs, um irgendwoher Wasser für die Tiere zu finden. Und da gerade dieser Obadja, der hiermit erwähnt wird, ist ein hochinteressanter Mann. Der hatte 100 Propheten Gottes, so sagt es die Bibel, in der Höhle versteckt und versorgt, über Jahre. Und das erinnert an Menschen, die während der Zeit der NS-Diktatur vor 70, 80 Jahren unter Lebensgefahr jüdische Mitbürger bei sich aufgenommen haben. Also von diesem Kaliber war Obadja. Interessant sind auch immer wieder auch diese vermeintlichen Nebenfiguren in der Bibel. Was da oftmals dahinter steckt, ist hochinteressant. Und diesem Obadja begegnet Elia. Zunächst mal, wie gesagt, die waren auf getrennten Wegen unterwegs. Elia trifft Obadja und er sagt ihm, Obadja, sage dem Ahab, ich bin da, Elia ist da. Obadja erschrickt, weil voller Hass hat Ahab diesen führenden Propheten, diesen Elia, suchen lassen. Wie wird jetzt Ahab reagieren, wenn der auf einmal auftaucht? Obadja geht los und holt diesen König Ahab herbei. Dann kommt es zu einer richtig netten Begrüßung. Ahab, bist du nun da, der du Israel ins Unglück geführt hast? Die Antwort, Moment mal, König, ich bin das nicht, der für das Unglück hier, für die regenlose Zeit verantwortlich ist, sondern du bist verantwortlich, weil du dafür gesorgt hast, dass die Menschen Gott verlassen und stattdessen Baal anbeten. Aber wir klären das jetzt, König Ahab. Wir machen Folgendes. Geh hin und versammle auf dem Berg Karmel das Volk Israel. Dazu die 450 Priester Baals und die 400 Priester der Aschera. Versammle die und das Volk. Wir klären, wer Gott ist. Kurzer Ausflug, Berg Karmel. Stellt euch mal kurz die Karte von Israel vor, so bildlich. So Mittelmeer, die Mittelmeerküste und so ziemlich in der Mitte, wenn man so die Karte so ein bisschen vor Auge hat, da guckt so eine kleine Nase raus. Das ist der Berg Karmel, also direkt am Mittelmeer. Und sehr zentral gelegen. Und so ist es ein guter Ort, um etwas zu klären, weil alle gut hinkommen. Oder alle einigermaßen den gleichen Weg haben. Elia muss eine hohe Autorität gehabt haben, denn der König geht drauf ein. Und so sendet Ahab hin und lässt das Volk sammeln. Er verkündet irgendeinen Termin und er wahrscheinlich in den nächsten 2-3 Wochen, da gibt es jetzt keine nähere Angabe, sammelt er das Volk eben auf diesem Gebirge, auf dem Karmel. Dazu die Priester Baals und der Aschera. Jetzt muss man sich das vorstellen, große Versammlung, auf der einen Seite steht das Volk mit diesen Priestern, auf der anderen Seite steht Elia, ganz alleine. Und Elia wendet sich an das Volk: Wie lange hinkt ihr auf beiden Seiten? Also Gott ist unter euch, da gibt es Teile, die noch ein bisschen an Gott glauben, und da gibt es einen Teil, der an Baal glaubt, und da ist so eine Mixtur. Das geht nicht. Ihr hinkt auf beiden Seiten. Macht doch Folgendes: Ist Gott der wahre Gott, dann wendet ihm nach. Und wenn Baal der wahre Gott ist, dann wendet dem nach. Mit anderen Worten, er verkündigt dem Volk, trefft eine klare Entscheidung, an wen ihr glauben wollt. Es gibt keine Antwort, noch irgendeine Reaktion. Elia, ich bin der einzige Prophet des Herrn, der übrig geblieben ist. Aber die Propheten Baals sind 54 Mann. Und wenn man so die Geschichte von Obadjas kennt, dann wird hier deutlich, hier menschelt es ein bisschen, weil der Elia hat die 100, die Obadja geredet hat, glatt unterschlagen. Oder hat er es nicht mitgekriegt? Wissen wir es nicht. Okay. Jetzt sagt er Folgendes. Wir werden jetzt Folgendes machen. Die Leute von Baal und ich selber, jeder nimmt einen Stier, bereitet ihn als Opfer vor, legt ihn auf das Holz, aber es wird kein Feuer gemacht. Opfer wurden verbrannt. Das war der Sinn der Geschichte. Es wird kein Feuer gemacht, sondern wir machen Folgendes. Jeder ruft seinen Gott an. Und der Gott, der das Feuer entzündet, der das Opfer entzündet, der ist der wahre Gott. Wenn man da mal so drauf guckt, man liest da immer so schnell drüber, da fragt man sich, Elia, was machst du da? Sowas ist völlig unmöglich. Jede Erfahrung, jede Kompetenz sagt dir, wie soll denn Feuer vom Himmel fallen? Das geht doch gar nicht. Das Volk, das von diesem Vorschlag hört, reagiert jetzt, jawohl, so sei es. Klar, was für eine Show. Wow, da sind wir gespannt, was da passiert. Eine geniale Show hier, ja, und ich muss dann nochmal Eintritt zahlen. Wir nehmen an, Elia wusste, was er tat. Er hat es sehr geschickt eingefädelt. Aus der Nummer kommen die Baalspriester nämlich nicht raus. Die hängen da richtig drin, Elia aber auch nicht. Der hängt auch drin. Also wenn er irgendwo mal ein Beispiel für ein Duell sucht, das ist High Noon, Mutter aller Duelle. Elia lässt zuerst die Baalspriester einen Stier auswählen. Sie töten ihn und dann wird es einfach so aufgebaut, wie das damals üblich war bei dem Opfer. Geht erstmal Bäume fällen, da wird das Holz gehackt, vielleicht war schon ein bisschen was da. Es wird aufgebaut, es dauert alles seine Zeit. Dann werden die zerstückelten Teile des Stieres werden oben drauf gelegt. So, und jetzt geht's los. Feuerzeug darf keiner zücken, so war die Absprache. Und dann beginnen sie, Baal anzurufen. Erhöre uns! Und sie rufen, so beschreibt es die Bibel, vom Morgen bis zum Mittag. Aber, so das Wort, da war keine Antwort und keine Stimme. Und wenn du dann so stundenlang um den Altar herum rennst, irgendwann fängst du an zu hinken. Die Kraft geht dir einfach aus. Und Elia fängt an zu spotten, der hat seinen Spaß. Lauter, ich höre nichts. Der ist wohl irgendwie unterwegs oder tief in Gedanken, euer Baal. Vielleicht schläft er auch, weckt ihn doch mal auf. Laut, ihr müsst ein bisschen lauter rufen, vielleicht hört er es. Und so reizt er die natürlich noch ein bisschen. Hier wird deutlich, da ist sich einer seiner Sache sehr sicher. Und die Baalsprediger oder Propheten, sie schreien lauter, beginnen sich mit Messern und Speeren zu ritzen, dass das Blut fließt. Sie schreien und tanzen sich in Trance. Es ist mittlerweile später Nachmittag geworden, aber das Feuer brennt nicht. Gar nichts. Da ruft Elia das Volk zu sich. Auch er beginnt einen Altar zu bauen. Er nimmt 12 Steine. Jeder Stein steht für einen Stamm Israels. Um den Altar macht er einen Graben. Er schichtet das Holz drauf, zerstückt den Stier und legt ihn oben drauf. Und dann setzt er auf das Ganze noch einen oben drauf. Und zwar, er gibt Auftrag, holt 4 Eimer Wasser, gießt es oben drauf. Und nochmal, 3-mal wiederholt sich die Prozedur, also 12 Eimer Wasser werden da drüber gegossen und das Zeug ist klatschnass. Es ist, also da gibt es keinen trockenen Flecken mehr. Da wird Wasser drüber geschüttet, bis der Graben vollläuft. Er wartet noch, bis die Zeit da ist, in der man das Opfer bringt. Und die Spannung, sie steigt auf den Siedepunkt. Da kannst du fast von der Spannung her was entzünden. Aber so funktioniert das. Und dann macht er Folgendes. Er betet ein einfaches und ein kurzes Gebet. Keine Rede von langem Rumspringen, sondern er steht hin und betet. Herr Gott, Abrahams, Isaaks und Jakobs, bezeuge dich heute, dass du der Gott Israels bist und dass es keinen anderen gibt und dass ich dies alles nach deinem Wort getan habe und kehre das Herz des Volkes zu dir. Und kaum hat er ausgesprochen, da fällt das Feuer des Herrn vom Himmel herab. Das Feuer fällt runter, frisst das Opfer, das Holz wird verbrannt, die Steine verbrennen sogar, das Wasser wird im Graben aufgeleckt. Wow. Das hätte ich gerne gesehen. Und hier wird deutlich, woher Elia diese erstaunliche Sicherheit nahm. Das war nicht seine Idee. Das wäre böse ins Auge gegangen. So etwas kannst du nicht einfach machen aus mir, ich glaube ein bisschen, sondern da war was da. Gott hatte zu ihm geredet und er hat auf das Wort Gottes hin gehandelt. Da war von ihm her ein grenzenloses Vertrauen da. Er hat Kompetenz und Vernunft und Erfahrung nach hinten gedrückt. Weil die hat ihm ganz klar gesagt, hey, das geht nicht. Aber er hat gesagt, er wusste, Gott hat zu mir geredet. Er hat es nach hinten gedrückt, Erfahrung, Kompetenz. Und hat ohne zu zögern, hat er es mutig durchgezogen. Und ich kann mir vorstellen, meine steht jetzt, das, was ich jetzt sage, steht nicht in der Schrift, aber ich kann mir vorstellen, dass das mit dem Wasser, da hat er sich vielleicht gedacht, ach, wenn Gott schon redet, dass er das Feuer macht, dann legt man noch einen drauf und hat nur das Wasser drüber gegossen. Kann ich mir vorstellen. So war der drauf. Ich weiß nicht, ob das so war, aber ich kann es mir vorstellen, so, der hat so einen Drive gehabt. Stellt euch mal den Schweißausbruch vor. Sollte er einen Moment lang gedacht haben, was mache ich hier? Was ist, wenn es nicht zündelt? Davon ist nichts erkennbar. Petrus ging auf das Wort von Jesus hin, zunächst auf dem Wasser, dann hat er auf Wind und Wellen geschaut, auf die Umstände, er hat gezweifelt und sinkt. Bei Elia nicht die Spur von Zweifel. Der zieht es durch. Da ist ein grenzenloses Vertrauen. Wenn Gott redet, handelt er auch so. Und das macht ihn sicher, entschlossen und kühn. Der Glaube, dass Gott das, was er sagt, dass er es tut, macht ihn entschlossen und kühn. Als die Menschen dieses machtvolle Zeichen sehen, fallen sie auf die Erde und rufen, der Herr ist Gott. Und da haben wir es, das göttliche Ergebnis. Was hier stattfindet ist, die Menschen werden, Gott schenkt hier ein übernatürliches Zeichen. Ja, und das Volk wendet sich zurück zu Gott, weil einer gehört hat, weil einer gehorcht hat. Elia macht keine halben Sachen. Er lässt die Propheten Baals töten. Radikal beendet er den Götzendienst. Dann geht es weiter in dieser Geschichte. Elia wendet sich an Ahab. Ahab, iss und trink was, dann fahr los. Es ist wichtig, dass du nach Hause kommst, sonst wirst du nämlich nass. Der Regen kommt. Wir erinnern uns, nach dieser jahrelangen Trockenheit hat Gott zu Elia gesagt, geh hin, zeig dich Ahab, denn ich will es wieder regnen lassen. Kann man das so vorstellen? Ahab, ja, hört diese Worte, ja, es wird jetzt dann gleich regnen, fahr heim. Ahab guckt hoch, die Sonne knallt vom Himmel. Er fragt vielleicht irgendjemand aus seinem Gefolge, hat jemand Sonnencreme dabei? Kann ich mir vorstellen. Also es war knallheiß, keine Wolke im Himmel. Und dann sprichst du sowas aus. Was macht Elia? Er geht auf den Gipfel des Karmel. Also vorher waren sie auf irgendeiner Hochebene, er geht weiter hoch. Und er schaut aufs Meer und er beginnt zu beten um Regen. Er betet eine Weile, vielleicht sinngemäß. Herr, du hast gesagt, du wirst es regnen lassen. Und ich habe das jetzt mutig ausgesprochen, weil ich es von dir empfangen habe und ich will dich jetzt darum bitten, schenk jetzt den Regen. Ich sehe gar nichts, aber du hast es gesagt. Und wenn du was sagst, dann machst du Dinge wahr. Und in diesem Sinne, wo er gebetet habe, und dann schickt der Diener hoch, guck mal nach, ob da schon was sichtbar ist, ob sich da eine Wolke am Himmel zeigt. Der Diener kommt zurück, nee, da ist nichts. Elia, er ist jetzt nicht entmutigt, ja, sondern er geht wieder auf die Knie, betet. Ja, schickt wieder den Diener hoch. Diener kommt zurück, immer noch nichts. Elia, okay, ich bleib dran. Er betet wieder und schickt ihn wieder hoch, nein, ist nichts da. Okay, er betet. Schickt ihn wieder hoch, wieder nichts. Wer hätte das 7-mal durchgezogen? Boah, was für ein Glaube. Der lässt dich nicht entmutigen. Ja, der knickt nicht ein, sondern der bleibt dran. Gott hat geredet. Ich bin nicht verantwortlich. Ich sehe nichts, ich bete, aber ich sehe nichts, aber ich bleibe dran. Und dann kommt der Diener zurück nach dem 7. Mal. Ich habe eine kleine Wolke gesehen. Eine kleine schwarze Wolke, eine ganz kleine. Und dann okay, das ist. Und er geht zurück. Und nach kurzer Zeit wird der Himmel schwarz und der große Regen, der alles verändert, der wieder die Frucht hervorbringen lässt, ist da. Und der Ahab wird klatschnass. Ja, aber hat eine schöne Dusche, die kriegt dann. Wenn man sich so diese Geschichte anschaut, dann sei eine Frage erlaubt. War Elia so eine Art geistlicher Superman? Und die Antwort ist, und die ist so gut, nein, war nicht. Jakobus greift diese Begebenheit auf. In Jakobus 5 lesen wir das gerechte Gebet von Mark Viel. Was ist ein Gerechter? Das ist jemand, der an Jesus glaubt. Also dein Gebet vermag viel. Elia war ein schwacher Mensch wie wir. Und er betete ein Gebet, dass es nicht regnen sollte. Und es regnete 3 Jahre und 6 Monate nicht. Dann betete er abermals und der Himmel gab den Regen und die Erde brachte ihre Frucht. Das ist interessant. Elia war ein schwacher Mensch wie wir. Das ist Originalton. Also ein Mensch wie du und ich. Kein Superman. Aber was er gemacht hat, er hat das Wort Gottes, das er empfangen hat, geglaubt und auf dieser Grundlage kühn und entschlossen gehandelt. Darin war er stark. Wenn man diese Geschichte weiterliest, dann wird deutlich, kurz darauf ist er völlig zusammengebrochen. Was ist passiert? Als Ahab seiner Frau Isabel petzt, was Elia mit ihren Propheten gemacht hat, du, ich muss dir was sagen, also der Elia, der war richtig böse, also petzt halt, da wurde Isabel richtig zornig und schickt ihm den Boten, dem Elia. Dir soll es morgen genauso gehen, morgen wirst du sterben. Und dieses morgen wirst du sterben, diese Botschaft, als Elia die kriegt, das ist für ihn wie wenn ihn ein brennender Pfeil erwischt hätte. Und er bringt hier nicht den Schutzschild des Glaubens, kennen wir alle, bringt er in dem Moment nicht hoch. In dem Moment, das packt er nicht, das trifft ihn völlig unvorbereitet. Und er kriegt den Glaubensschild nicht hoch, um den brennenden Pfeil abzuwehren. Das ist wie dieser Gedanke, okay, ich habe einen Damenauftrag gehandelt und egal was sie sagt, ist nicht so, das wird gut gehen. Ja? Und das kriegt er hier, die Kurve kriegt er hier nicht. Einfach ein Mensch. Mensch. Ja. Und was macht er? Er macht sich, der vorher so eine Kühnheit gezeigt hat, ja, der hat es mit allen aufgenommen. Der steht allein vor dem ganzen Volk. Der hat es mit allen aufgenommen. Der macht sich auf, rennt um sein Leben, geht in die Wüste, setzt sich unter den Wacholder und sagt, ich will sterben. Ausgepowert. Und hier wird deutlich, auch nur ein Mensch. Gott hat sich dann ganz besonders um ihn gekümmert. Das ist eine andere Geschichte. Die Moral von der Geschichte. Du und ich, wir sind schwache Menschen. Wie Elia. Aber wenn du von Gott ein Wort empfängst, einen Auftrag, was zu tun, dann lasst uns so eine Haltung haben wie Elia. Nämlich, wenn Gott was sagt, dann drücke ich es nicht weg. Dann sage ich nicht, unmöglich. Oder will ich nicht. Sondern dann sage ich, du hast geredet, ich handle und ich gehorche, ich vertraue und glaube. Es geht ja nicht gleich darum, irgendwo Feuer zu legen. Wir backen jetzt erstmal kleine Brötchen. Ja, das fängt wirklich klein an. Ja, wenn Gott dir sagt, bete mit einer Person. Die Person ist krank. Er gibt dir den Auftrag, bete um Heilung. Ja, dann tu es. Wenn er dir sagt, besuche, geh mal dahin, besuch die Person. Ja, dann ignorier es nicht, sondern tu es. Wenn er sagt, ruf diese oder jene Person an, dann mach's. Also wir sind noch ganz weit entfernt vom Feuerlege. Ja, aber das ist genauso Rede Gottes. Wenn eine Gelegenheit da ist, Zeugnis zu geben. Wir haben einen Auftrag, wir haben ein allgemeines Reden Gottes, dass wir Zeugen sein sollen. Da brauche ich keine extra Einladung mehr. Ja, wenn ich eine Gelegenheit habe, dann mache ich den Schnabel auf und sage was. Wenn du eine Botschaft bekommst, du bekommst einen Eindruck, ein Bild, hast eine geistliche Vision, eine geistliche Botschaft, dann sag's. Gib's weiter. Oder wenn er dir sagt, gib etwas, dann gib. Oder wenn er dich herausfordert zu einer Aufgabe, wenn er dich herausfordert, Verantwortung zu übernehmen, wenn er dich herausfordert, einen Dienst zu tun, dann tu es. Und wenn wir leben mit ihm verbunden, dann werden die Dinge geschehen. Wir kriegen immer wieder mal solche Impulse. Mein Freund James Rose, kennt ihr den zufällig? Okay. James war viele Jahre Pastor in Hemmingen, das ist der Nachbarort, wo ich wohne. Hat eine sehr gute Gemeindearbeit gemacht und ihm wurde angeboten, die Leitung der VM zu übernehmen. James hat es nicht gemacht, sondern er hat einen ganz anderen Impuls gehabt. Er hat empfunden, dass Gott ihm sagt, von Hemmingen wegzugehen und in die neuen Länder zu gehen, nach Thüringen, um dort Gemeindeaufbau zu leiten. Und ich war letzte Woche bei ihm und er leitet 5 Gemeindepflanzungen, 5 Gemeindegründungen und das ist der Anfang, das weiß ich. Er hat was anderes gehört und hat das getan. Mutig, ein ungeheurer Glaubensmut. Epheser 2, Vers 10, da steht, wir sind sein Werk, geschaffen zu guten Werken, die Gott vorbereitet hat, damit wir sie tun. Wir sind sein Werk. Du bist sein Werk. Er hat dich geschaffen, gewollt. Und wir sind zu einem Zweck geschaffen, gute Werke zu tun. Völlig klar, wir kommen nicht in den Himmel wegen guter Werke, wir kommen in den Himmel wegen Gnade, weil wir an Jesus glauben. Ja, aber die Zeit, wo wir hier sind, da haben wir auch einen Zweck. Gott sei Dank, mir wäre es ja langweilig. Ja, sondern der Zweck ist, wir dürfen gute Werke tun. Ich will ja keine bösen Werke tun, das ist doch toll, ich will gute Werke tun. Und das Schöne ist, die müssen wir nicht krampfhaft suchen, jeden Tag eine gute Tat. Ja, die müssen wir nicht suchen, die hat Gott vorbereitet. Das sagt das Wort. Also wir stoßen darauf, sie ergeben sich oder er sagt uns, dass wir was tun. Und dann, damit wir sie tun. Wir sind sein Werk, geschaffen zu guten Werken, die Gott vorbereitet hat, damit wir sie tun. Und wenn wir das tun, dann wird man göttliche Ergebnisse sehen. Wie Elia. Amen. Ich möchte euch bitte kurz aufzustehen.